Schönen guten Abend. Ich komme hier aus dem deutschen Missionsgebiet im hohen Norden und stelle immer mit Bedauern fest, dass diese Art des Vorprogramms dort bisher leider noch nicht möglich ist. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal kommen. Aber ich versuche so ein bisschen anzuknüpfen, so an die Grundidee. Und in der Idee, als es hieß, ich soll in München während des Papstbesuches etwas berichten, hatte ich mir gedacht, ich mache da einfach mal so kleine Späße als Vorprogramm, die mir auch Spaß gemacht haben, einfach mal so ein bisschen zu visualisieren. So. Unser Thema heute Abend wird sein, die Kirche und ihr Geld und unser Geld und Caritas und Diakonie und Gesellschaft und überhaupt. Aber eigentlich im Kern geht es darum, dass die Kirche eigentlich die beste Geschäftsidee aller Zeiten darstellt. Der Anfang war eine Filiale, ein Tischlergeselle, 12 Mitarbeiter und ein Esel. Und heute, nur für die katholische Abteilung, da hat jemand gerade zwei Esel gesagt, aber es ist, glaube ich, immer noch ein Esel geblieben oder sowas. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man in die Umgangssprache schaut, wie weit der sogenannte Volksmund oder auch die Ökonomie mit religiösen Begriffen arbeitet. Der Glaube ist der Gläubiger, aus dem Credo kommt der Kredit, aus der Schuld der Schuldner, aus der Offenbarung der Offenbarungseid. Und aus dem Prophet kommt vielleicht der Profiteur, aber das nennt man, glaube ich, lieber weg. So, das war mein Versuch, mich also einer bayerischen Philosophie, auch des Spaßes, etwas auch anzudocken, an die Brücke zu gehen. Jetzt kommen wir zu dem ganz, doch wirklich sehr sachlichen Thema des Abends, so wie es in der Kirche heißt, vom Heulen und vom Zählen klappern. Ich werde versuchen, ganz komprimiert, also die wichtigsten Dinge zusammenzutragen und auch wenn es geht, immer den bayerischen Bezug dazu herzustellen. Das geht nicht immer, aber es geht doch in vielen Fragen. Und werde erst über die verfasste Kirche, Einnahmen, Ausgaben, Kirchensteuer etwas sagen, dann über die Geldeinlagen bei den Kirchenbanken, dann über die Haushaltspläne im kirchlichen Bereich, über Staatsdotationen, über Staatsleistungen, etwas über Caritas Diakonie, dann die Frage, ist das immer eigentlich so, und über die Sozialbindung der Kirchensteuer. Der erste Teil, die verfasste Kirche, die Geldeinlagen, Haushaltspläne, das ist alles etwas, wo das ist das Kirche und ihr Geld. Dann bei den Staatsdotationen, Staatsleistungen geht es schon an unser Geld. Und in dem Tenor wird es dann also auch weitergehen. Da gucken wir mal. Hier haben wir eine Übersicht über die Einnahmen der verfassten Kirche. Das sind also die Kirchengemeinden, die Dekanate oder Kirchenkreise und die Landeskirchen und Bistümer. Diese Aufstellung gibt es für die katholische Kirche nicht. Was Sie hier sehen, ist eine Aufstellung der evangelischen Kirche, die alle 7 Jahre versucht, tatsächlich das Finanzgebaren in der gesamten evangelischen Kirche zu erfassen und darzustellen. Und während meiner Recherche hatte ich eine Grafik bekommen, die das auch für die katholische Kirche darstellt. Und ich habe gelernt, jede Information muss man gegenrecherchieren und rief also bei der Deutschen Bischofskonferenz an. Es war an einem Montag und niemand meldete sich. Ich wunderte mich. Und stellte fest, es ist Rosenmontag. Es war in Bonn, die Bischofskonferenz sitzt immer noch in Bonn. Versuchte es am Dienstag, weil ich dachte, ja, am Dienstag sind die vielleicht schon wieder da. Und hatte die Notbesetzung, den Pressesprecher der Bischofskonferenz am Telefon. Ich war also sehr verdutzt und auch etwas irritiert. Der Mann hatte einen sehr gefürchteten Ruf. Und er fragte auch, was mein Anliegen sei. Ich sagte, ja, ich habe eine Übersicht über die Gesamteinnahmen der Finanzen, also im katholischen Raum. Und da sagte er, dann haben Sie mehr als ich. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir diese Übersicht zukommen lassen würden. Ich war etwas sehr irritiert. Und er erklärte mir dann sehr ausführlich, das will ich hier gar nicht so im Detail wiederholen, die oberste Grenze in Deutschland sind die Bistümer. Und was drüber geht, ist nur noch die Konferenz der Bischöfe. Da kann man zustimmen oder auch nicht zustimmen. Jeder Bischof ist die oberste Autorität in seinem Bistum. Und die Bistümer haben sogar Außenminister, um mit den anderen Bistümern in einen diplomatischen Verkehr zu treten. Und deshalb kann es diese Übersicht für den katholischen Bereich offiziell gar nicht geben, weil kein Bistum diese Zahlen herausgeben wird. Weil keiner möchte sich in die Tasche gucken lassen. Und da sehen Sie, es ist aufgeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien von Einnahmenarten. Die größte Gruppe davon ist die Kirchensteuer. Hier noch mit 43,7% angegeben. Das ist eine Zahl von 2000. Inzwischen ist dieser Betrag auf 40% der Einnahmen gesunken. Und Sie sehen oben links, so in dem Dunkelviolett, mit 19,6%. Entgelte für kirchliche Dienstleistungen, Vermögenseinnahmen, Mieten, Betriebskosten erstatten, Pachten und Zinserträge. Da wird alles, was zum Beispiel für das Vermögen so gewisse Indikatoren aufstellen würde, aus Vermögenseinnahmen und solche Dinge, wird alles in einen Topf zusammengeschmissen, sodass es nicht mehr auszudifferenzieren wäre und Rückschlüsse ermöglicht. Die sind sozusagen 6 doch sehr übersichtlichen Kategorien der Einnahmen, stehen eine Vielzahl von Ausgaben gegenüber. Das ist ein kleiner optischer Trick. Insgesamt ist es genau die gleiche Summe, weil die Kirche hat immer noch, einzelne Landeskirchen haben das schon inzwischen geändert, aber insgesamt ist es eine kamerale Buchführung. Einnahmen und Ausgaben werden gegenübergestellt. Es wird kein Vermögen erwähnt oder bilanziert oder irgendwas heraus. Das geht immer auf plus minus null aus. Man wundert sich immer, oben und unten steht immer das Gleiche. Also was, ja? Wenn ich Buchführung mache, habe ich mal ein Plus oder mal ein Minus. Kirchens hat immer ausgeglichene Haushalte. Und allein schon die optische Darstellung suggeriert, es wären ganz viele verschiedene Aufgaben, die die Kirche erfüllt. Und was dabei jetzt passiert, zum Beispiel, kann man illustrieren bei dieser Art der Buchführung. Unten rechts, so in dem hellen Violett, sehen Sie 14,9% Ausgaben für evangelische Kindertagesstätten. Und zwar konkret sind es 1,568 Milliarden Euro. Das sind Millionen, und wenn ich das anders sage, 1, dann sind es Milliarden. Oder 1568 Millionen. Und das sind dann 1,56 Milliarden oder so etwas Euro, die für evangelische Kindertagesstätten ausgegeben werden. Im katholischen Bereich ist es noch ein bisschen mehr, weil die haben 100.000 Kindergartenplätze mehr als die evangelische Kirche. Von diesen 1,568 Millionen, die also für Kindergärten ausgegeben werden, das ist eine richtige Zahl, werden 1,1 Milliarden aus Steuergeldern der Bundesländer aufgewendet, 320 Millionen sind Elternbeiträge und der kleinere Rest von 148 Millionen sind tatsächlich kirchliche Mittel. Das ist ein gewisses Grundprinzip, was jetzt auch zum Beispiel gegengesteuert wird, und zu meiner großen Traurigkeit muss ich sagen, dass der Stadtstaat Hamburg, ein Bundesland, was seit 500 Jahren sich also immer mit Trennung von Staat und Kirche sehr sauber aufgestellt hatte, jetzt einen Staat-Kirche-Vertrag abgeschlossen hat, in dem auch die konfessionellen Kindertagesstätten 100% vom Staat finanziert werden. Nun konnte man meinen, das ist ja in Zeiten der rückgehenden Kirchensteuer auch ganz legitim, aber die Kirche hat ganz klar gesagt, wir werden das Geld, was wir da bisher aufgewendet haben, nicht einsparen, sondern wir werden es verwenden, um das christliche Profil der Einrichtungen zu verschärfen. Soweit. Aber wir hatten gesehen, der größte Einnahmeposten sind die Kirchensteuern, auch der größte planbare Posten. Und diese Übersicht zeigt Ihnen, können Sie die Farben auch ganz gut erkennen oder geht das? Das Blaue ist immer evangelisch, das Rot ist immer katholisch. Da muss ich das nicht jedes Mal so erläutern. Da sehen Sie, dass es drei Phasen gibt. Erst einmal steigt es kräftig an bis 1992. Es gibt nur ganz wenige Jahre, wo es nicht steigt, also immer im Nettoaufkommen. Und seit 92 ist es sehr unterschiedlich. Mal rauf, mal runter, mal mehr, mal weniger. Und man sieht ungefähr in der ersten Phase, ungefähr bis 1988, nehmen die evangelischen Landeskirchen mehr an Kirchensteuer ein als die katholischen Bistümer. Dann kommt eine zweite kürzere Phase von 89 bis 96, wo es ungefähr gleich auf ist, mal mehr, mal weniger. Aber es deutet sich schon an, dass die Katholiken, also die Bistümer, mehr an Kirchensteuer einnehmen. Und seit 97 nehmen die Bistümer deutlich mehr an Kirchensteuern ein. Und aktuell, da sehen Sie, wie diese beiden Linien so voll auseinanderlaufen und die katholische Linie erheblich höher liegt, sind es 370 Millionen Euro, die die Bistümer mehr einnehmen als die evangelischen Landeskirchen. Einer der Gründe dafür lässt sich recht einfach darstellen. Es sind die Geburten in religiös homogenen Ehen, was sich so kompliziert anhört. Beide Ehepartner sind entweder katholisch, also katholisch-katholisch, oder beide sind evangelisch. Das sind im Fachjargon religiös homogene Ehen. Und Sie sehen an dieser Verteilung mehreres. Einmal, dass die religiös homogenen, die obere blaue und rote Linie, die dominierenden Ehen überhaupt sind in den 60er Jahren. Also links beginnt es 1953 und geht dann hoch bis 2003. Und dass die sogenannten in katholische Wortwahl Mischehen, wo entweder katholischer Mann und evangelische Frau oder umgekehrt, also nur eine Minderzahl darstellen. Um es in konkreten Zahlen zu nennen, religiös homogen wurden 1964 400.000 Kinder evangelisch und 400.000 Kinder katholisch geboren. Und in den sogenannten Mischehen waren es zusammen 150.000 Kinder, die aus diesen Ehen hervorgingen. Und einer der Gründe, das ist jetzt, was ich da drehte, ist der sogenannte Pillenknick. Und zwar in der Zeit von 1964 bis ungefähr 1975 verringert sich eben durch den Einsatz der Pille, und zwar sowohl von evangelischen Müttern oder Frauen wie von katholischen Frauen. Und dass die Kurven so gleich verlaufen, sehen Sie, dass die katholischen Frauen den evangelischen in nichts nachgestanden haben, die Zahl ihrer Kinder auf die Zahl der Wunschkinder auch zu begrenzen und die bis dahin übliche durchaus Zahl von 6 bis 8 Kindern auf 2 bis 4 Kinder dann also zu reduzieren. Und Sie sehen dann, dass die katholische Linie sich früher wieder fängt und höher bleibt und die evangelische weiter absinkt. Und wenn Sie dann links mal schauen, wo die konkreten absoluten Zahlen stehen, dann sehen Sie, dass ungefähr in den katholisch homogenen Ehen, die ja auch mit größter Wahrscheinlichkeit getauft werden, katholisch getauft werden, bei den Mischehen ist es immer so schwierig, wer sie da durchsetzt, 50.000 Kinder pro Jahr mehr geboren werden als im evangelischen. Und das erklärt eben zum Teil diesen Unterschied. Die katholische Kirche ist heute im Altersaufbau der steuerpflichtigen Erwerbstätigen jünger aufgestellt als die evangelische Kirche. Also das ist relativ einfach. Ein Aspekt, der bei der Kirchensteuer häufig nicht erkannt wird oder bekannt ist, dass sie staatlich subventioniert wird. Und Sie sehen hier eine Übersicht von 1969 bis zum Jahre 2004. Das sind die Steuermindereinnahmen, ausgewiesen durch das Bundesfinanzministerium. Die habe ich nicht erfunden, die stehen so im Subventionsbericht des Finanzministeriums offiziell auch drin. Und da sehen Sie auch wunderschön die Steigerungsraten. Und aktuell, zur Zeit im Jahre 2004, sind es 3,75 Milliarden Euro, auf die Bund und Länder an Steuereinnahmen verzichten, weil die Kirchensteuer in der gezahlten Höhe voll absetzbar ist. Das ist ungefähr eine Quote, glaube ich, von 60-40 zwischen Bund und Ländern. Also Länder kriegen, glaube ich, 60%. Und die Länder, die dieses Geld dringend brauchen für ihre Schulen etc., bekommen es nicht, weil eben das einmal so festgelegt wurde und eben so weiter fortgeschrieben wird. Nun hatten wir einen anderen Gesichtspunkt gesehen, dass so seltsame Zacken waren im Kirchensteueraufkommen. So völlig unmotiviert sackte das plötzlich ab und dann ging es wieder hinauf und sowas heraus. Und das lässt sich eigentlich, ich will es mal so an einem Beispiel illustrieren, darin deutlich machen, dass die Kirchensteuer eine Zuschlagssteuer zur Einkommensteuer ist oder eine sogenannte Annexsteuer. Es gibt heute noch eine zweite, aktuell ist der Solidaritätszuschlag, ist auch eine Zuschlagssteuer oder eine Annexsteuer. Und hier sehen Sie in der Grafik 3 Linien, und zwar die dunkle, schraffierte, ist die Einkommensteuer, und zwar die jährlichen Zuwachsraten bezogen auf das Vorjahr. Die rote Linie ist das katholische Kirchensteueraufkommen in die Zuwachsraten, die blaue Linie das evangelische. Und Sie sehen, die Zuwachsraten laufen im Grunde identisch. Und das ist natürlich ein Thema, auf das die Kirchen wirklich gar nicht so gut anzusprechen sind, dass jede staatliche Steuermaßnahme, die das staatliche Steueraufkommen vermindert, zum Beispiel, wir können hier mal gucken, 1975 sehen Sie, da ist ein ganz massiver Einbruch im Kirchensteueraufkommen. Das ist vorne so der erste Knick, wo die Säule so runtergeht, 75. Das war die erste große Steuerreform mit Einführung der Kinderfreibeträge, die das zu versteuernde Einkommen verringert hat und entsprechend geringer wurde auch das Kirchensteueraufkommen. Und das sind natürlich immer dann so schwierige Situationen, so Dilemmasituationen. Auf der einen Seite sagt die Kirche, natürlich wollen wir Kinder und wollen das fördern und Kinderfreibeträge, damit die Familien gestärkt werden. Und dann macht der Staat das, weil die Kirchen es auch so wünschen. Und die Finanzdirektoren der Kirchen sind überhaupt nicht glücklich darüber, weil das bedeutet für sie erst einmal ganz reale Einkommenseinbußen. Also da sind dann so die theologischen oder Dogmatiker mit den Finanzmenschen in der Kirche nicht unbedingt einig, also was die gute Maßnahme eigentlich darstellt. So, und Sie sehen hier, ich habe es nochmal für 2004 aufgeschrieben, die Bistümer haben eingenommen 4,03 Milliarden Euro an Kirchensteuern, die Landeskirchen 3,66 Milliarden Euro, zusammen haben sie beide eingenommen 7,69 Milliarden Euro. Und das ist ja die Frage, wo bleibt es denn eigentlich? Ist doch eine ganz erkleckliche Größenordnung. Und da schauen wir uns mal an. die evangelischen Kirchenbanken und danach kommen die katholischen auch noch. Also die Kirchen haben nicht selber, aber in ihrer Trägerschaft sogenannte Kirchenbanken, die auch sauber getrennt sind nach evangelisch und katholisch, da vermischt sich noch gar nichts. Im Aktienhandel machen sie schon gemeinsame Dinge, Ökumene, aber die Banken selber sind noch konfessionell sauber getrennt. Und hier sehen Sie eine Überlistung auf den die evangelischen Kirchenbanken mit der Accredo Bank Nürnberg, der EDG Kiel, der evangelischen Kreditkonsumgenossenschaft in Kassel und so weiter. Und bei diesen Banken liegen im Jahre 2004 10,5 Milliarden Euro als Geldanlagen, im Prinzip so gut wie ausschließlich kirchlicher institutioneller Träger. Es gibt einen Privatanteil von hohen Kirchenbeamten, die dort auch ein Konto haben. Und das kann man natürlich nicht dem institutionellen Vermögen von kirchlichen Einrichtungen zuschlagen. Also wenn Sie 10% ungefähr abrechnen, dann ist das der Teil, der auch von privaten Kunden dort eingelagert wird. Alles andere ist tatsächlich institutionelles Geld. Nicht nur der Kirchen, sondern auch der Kirchengemeinde, der Kirchenkreise, von Caritas, Diakonie, also von kirchlichen Trägern. Denn für die ist es gedacht, weil diese Banken haben super Konditionen. Sie haben so gut wie keine Filialen, sondern nur einen Hauptsitz. Und dann fährt also die Bearbeiter fahren zu den institutionellen Kunden. Da sind ja gar nicht so viele. Die setzen ja nicht aufs Massengeschäft, sondern die setzen ja aufs ganz konkrete, großvolumige Geschäft mit wenigen institutionellen Kunden und brauchen nicht dieses Filialnetz mit Angestellten und Kosten und alles daraus. Und Sie sehen hier, dass gerade im evangelischen Bereich in den letzten Jahren, speziell 2000, 2003 und 2004, die Einlagen sinken. Und da sehen Sie, welche wichtige Rolle die Kirchensteuer hat, dass nämlich dann, wenn es nicht mehr ausreicht, durchaus auf die Rücklagen bei den Geldinstituten zurückgegriffen werden muss. Das ist allerdings, das muss man immer ganz trocken sagen, nur das sichtbare Geldvermögen. Wenn Sie wirklich als kirchlicher Träger Ihr Geld verstecken wollen, wie es immer behauptet wird oder unterstellt wird, dann tun Sie es heute auf eine normale Geschäftsbank, denn bei der Deutschen Bank oder bei der Postbank sind Sie als kirchlicher Träger völlig anonym. Da die Kirchenbanken aber ihre Geschäftsberichte veröffentlichen, ist das Geld dort sehr offensichtlich. Und es gibt Schätzungen, dass dieses, was hier dargestellt wird als sichtbares Geldvermögen, nur etwa 20% von dem ist, das ist nicht nur meine Schätzung, aufgrund von verschiedenen Argumenten, sondern auch ein katholischer Theologe, der sich speziell mit Finanzen beschäftigt hatte in Frankfurt, kam zu dem gleichen Ergebnis wie ich, sodass ich da nicht so ganz alleine stehe. Und nun schauen wir uns das mal für die katholischen Kirchenbanken an. Und da sehen wir so gut wie kaum eine rote Zahl. Es sind alles sehr schöne schwarze Zahlen. Und in 2004, das kann man jetzt so, muss man die Spalten weiterdenken, ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in der Größenordnung von 666 Millionen Euro sind mehr auf die katholischen Kirchenbankenkonten gelegt worden als im Jahr 2003. Und wenn man die letzten Jahre betrachtet, von, muss man dann eben nochmal so zurückgehen, geht das? Komme ich zurück? Nee, zurück komme ich nicht da. Dann sieht man, dass ungefähr von, ich habe hier mal einen Zettel zurückblicken, wo diese Tabelle beginnt, von 1997 bis 2004 die jährliche Zuwachsrate, also was durchschnittlich pro Jahr mehr auf die Konten gelegt wurde, in der Größenordnung von 630 Millionen Euro ist. Also, dass die Kirchen Not leiden, habe ich auch im katholischen Bereich in den letzten Jahren an sich nicht gehört. Es wird zwar immer sehr gerne eingesetzt, um politische Maßnahmen des Umbaus von katholischen Bistümern, wenn man Einrichtungen schließen will, dann sagt man natürlich, die sinkenden Kirchensteuern. Aber wir hatten ja gesehen, dass die Kirchensteuern noch nicht mal die Hälfte der Einnahmen ausmachen. Und wer kann sich schon an dem Finanzargument gegenüber verwehren, wenn der Vater sagt zu seiner Frau, ich muss das Haushaltsgeld kürzen, weil sie mir haben den Lohn gekürzt, dann sagt die Frau ja auch nicht, ist mir doch egal, ich kaufe weiter ein wie bisher. Also dieses Finanzargument ist immer so ein gewisses Totschlagargument, um Maßnahmen, die in den guten Jahren gewachsen sind, zum Beispiel wie im Bistum Aachen. Das Bistum Aachen hat in den vergangenen guten Jahren, als das Geld lief, auch Arbeitslosenberatungsstellen aufgebaut. Eine sehr soziale, auch sehr vernünftige Einrichtungen. Nur leider haben diese Leute in diesen Arbeitslosenberatungszentren mit Verdi und anderen bösen Gewerkschaften und sogar mit sozialistischen Gruppen zusammengearbeitet. Und dann war es natürlich ein wunderbares Finanzargument zu sagen, leider müssen wir diese Gruppen schließen, irgendwo müssen wir ja anfangen zu sparen. Und was das also im Alltag heißt, also was die Sparmaßnahmen im Bistum Aachen als Beispiel nur anbelangt, Ich habe am Donnerstag einen Vortrag im Bistum Essen halten dürfen, in einer katholischen Kirchengemeinde. Da kämpfen die Gläubigen gegen den Abriss ihrer Kirchen. Im Bistum Essen werden in den nächsten Jahren 100 Kirchen abgerissen. Mit dem Finanzargument. Und die Leute bemühen sich, gründen Fördervereine, sammeln Geld, haben das Geld und sagen, lieber Herr Bischof, wir können die Kirche erhalten, wir machen das alles alleine, ihr braucht es gar nicht. Es redet keiner mit ihnen. Die Kirche wird abgerissen. Und im Bistum Aachen war der erste von den 500 Stellen, die gestrichen wurden, ein Mann aus einer Arbeitsloseninitiative, der im Jahr zuvor 2 Millionen an Spenden eingeworben hatte, dessen Frau vor 4 Jahren tödlich verunglückt war und der 5 Kinder hatte. Und dieser Mann war natürlich auf dem Lohnzettel der teuerste Mitarbeiter über die Kinderzuschläge. Und dem wurde als erster gekündigt. Und es gibt ein neues Buch von Frau Fabianik und Thomas Seiderich-Kreuzkamp vom Publikforum. Das ist also eine Monatszeitschrift von sogenannten kritischen Katholiken. Sehr, sehr lesenswert. Gibt es aber nur im Abonnement. Und die haben jetzt auch mal zusammengestellt, dass in den nächsten Jahren nur in den katholischen Bistümern 20.000 Stellen gestrichen werden. So. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt, damit es nicht ganz so depressiv wird. Haushaltspläne und Geldflüsse im kirchlichen Bereich. Ich habe mal so ungefähr ein bisschen dargestellt, was überhaupt im kirchlichen Bereich welches so unterwegs ist. Hier oben sehen Sie das. Oh ja, das kann ich ja sogar damit als kleinen Zeiger damit sagen. Da sehen Sie die Kirchensteuern und da sehen Sie, die fließen eigentlich so insgesamt in den hier Diözesanhaushalt. Und das ist ja auch das, dieser Diözesanhaushalt, dieser Kasten hier, was normalerweise als Haushalt eines Bistums Ihnen gezeigt wird. Und was ich Ihnen hiermit verdeutlichen möchte, ist, dass dieser Diözesanhaushalt nur einen relativ kleinen Teil des Finanzgeschehens im gesamten Bistum auch darstellt. Weil alles zum Beispiel, was an Staatsleistungen, das heißt diese Rubrik hier, an die Kirchengemeinden, das sind die Träger zum Beispiel der Kindertagesstätten, an die Dekanate, das sind vielleicht die Träger von Schulen oder Fortbildungseinrichtungen, fließt. Das, was an Staatsleistungen, an kirchliche Hilfswerke läuft, an Missionswerke, an konfessionelle Schulen und so weiter, was für die theologischen Fakultäten bezahlt wird und so weiter, an Zuschüssen zum Katholikentag, erscheint in keinem Haushaltsplan der Bistümer. Weil das Bistum ist selber ein Rechtsträger und jeder Rechtsträger veröffentlicht nur den Haushaltsplan für die eigene Einrichtung. Also das Bistum nur für das, was der Bistum an Einrichtungen hat, an Angestellten und Mitarbeitern hat. Nichts anderes. Und da das Bistum zumal so gut wie nie Kindertagesstätten also betreibt, fließen diese Ausgaben völlig außerhalb des Bistumshaushaltes. Was das jetzt zum Beispiel konkret heißt, kann ich am nächsten Beispiel mal darstellen. Es sind die Staatsdotationen zum Beispiel des Freistaats Bayern. Erstens an die katholische Kirche. Da sehen Sie, wenn Sie die linke Leiste mal so etwas runterlesen, wofür der bayerische Staat die katholischen Bistümer bezahlt. Es beginnt mit den Jahresrenten für die Erzbischöfe und Bischöfe in der aktuellen Größenordnung 2006 im Haushaltsplan von 657 Millionen Euro. Dann geht es mit Gehaltszulagen für die Weihbischöfe, für die Dignitäre, Kanoniker, Domvikare. Die Generalvikare bekommen kleine Zuschüsse vom Staat, das ist relativ wenig. Dann kommt des Messners an den Domkirchen, Gelder für die Leiter und Erzieher an den bischöflichen Priester- und Knabenseminaren, dann noch Prediger, Minister, Kapläne, Messner und sonstige Kirchendiener, Zuschüsse zu den Emeritenanstalten, ein ganz großer Posten von immerhin, muss ich mal selber gerne ganz rechnen, wie viele Millionen das sind, von knapp 10 Millionen. Und da kommt der größte Brocken, Zuschuss zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen, also auch Ihres Pfarrers, wenn Sie in einer Kirchengemeinde sind, von immerhin 37,6 Millionen Euro pro Jahr, die der Freistaat Bayern an die katholische Kirche bezahlt.
Das sind
657.000 Euro zum Beispiel die Reise für Entschuldigung, ja, nicht Millionen, habe ich mich vergriffen, ja, Entschuldigung, natürlich, also, da hast du völlig recht. Also es sind eine Tausende, deshalb sind es 657.000 Euro, die an die Bischöfe bezahlt werden. Und nicht, dass Sie denken, das kriegen nur die Katholiken, das bekommt auch die evangelische Kirche, das bekommen auch alle anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes in Bayern. Das ist einfach in Bayern so geregelt. Jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken mal an, den größten Brocken an die katholische Kirche, das ist der Zuschuss zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen, ist in den letzten beiden Jahren eigenartigerweise der gleiche Betrag. Wenn Sie öffentliche Darstellungen sehen, sagt der Freistaat Bayern, wir haben diese Beträge aus Haushaltssparmaßnahmen gedeckelt und die katholische Kirche hat sich bereit erklärt, das mitzutragen, dass ihre Zuschüsse zu den seelsorgegeistlichen Gehältern nicht weiter steigen. Das hört sich toll an. Dazu muss man wissen, in Bayern werden die Zuschüsse pro Kopf bezahlt, pro Kopf der Mitglieder. Und jetzt zeige ich Ihnen mal eine nächste Zahl. Das sind die Austrittszahlen in Bayern. Und da sehen Sie, das sind die roten Linien wieder, dass die Austrittszahlen aus der katholischen Kirche nicht sinken, sondern sogar steigen in den letzten Jahren. Das heißt, bei einer Berechnung pro Kopf der Mitglieder würden die Zuschüsse des Freistaates Bayern sinken müssen. Und um das zu verhindern, hat man das gedeckelt und verkauft das eigentlich sehr schön als solidarische Maßnahme der katholischen Bistümer, um denen die Einnahmen in zumindest der bisherigen Höhe zu erhalten. So sieht also auch nicht nur in Bayern, aber dort kann man es wunderbar nachweisen, weil Bayern und die 7 Bistümer sind deckungsgleich. In den anderen Bundesländern hat man das Problem, dass so alles überschneidet und alles überlappt und kein Bundesland ist mit den Bistümern oder Landeskirchen irgendwie übereinstimmt. In Bayern passt das immer wunderbar. Und dann habe ich auch den Eindruck, der bayerische Haushaltsplan ist da der wunderbarste überhaupt in den 16 Bundesländern, dass die Bayern auch kein Problem haben, das zu veröffentlichen, weil sie so katholisch sind. Das gibt ihnen die Freiheit, das auch offen sagen zu dürfen. Andere Bundesländer haben da anscheinend viel größere Schwierigkeiten. Der Kernbereich sind diese sogenannten Staatsdotationen der Bundesländer. Das sind die Gelder, die aufgrund dieser alten Vereinbarungen gezahlt werden. Die rühren teilweise bis auf 1803, werden dann fortgeschrieben in Konkordaten und Staat-Kirche-Verträgen als sozusagen Ewigkeitsrente. Und das habe ich mal aufgelistet für im Jahr 2000. Und da sind es tatsächlich 800 Millionen D-Mark. Wolf, du guckst aber genau, wie ich da verspreche. Also umgerechnet ungefähr eine Größenordnung von 430 Millionen Euro, die die Bundesländer in Deutschland jedes Jahr an die Kirchen aus diesen alten Verträgen zahlen. Sie merken, wir sind schon in der Abteilung unser Geld. Jetzt gibt es aber natürlich nicht nur diese Staatsdotationen aus diesen alten Rechtstiteln, wo wir gesehen hatten, da werden hauptsächlich Personalkosten für die Bischöfe, für die Seelsorgegeistlichen und Pensionisten, also sowas bezahlt. Dass es weitere Aufwendungen gibt, weist der Freistaat Bayern zum Beispiel auf, und zwar die Baulasten für kirchliche Gebäude im Staatsbesitz. Zum Beispiel die Theatinerkirche hier in München oder auch die Klosterkirche in Andex gehören dem bayerischen Staat, der sie unterhält und restauriert und pflegt und so weiter. Dafür gibt die Kirche kein einziges Centlein aus. Und diese Kirchen, die 1803 an den Staat gefallen waren, und wo die Kirche gesagt hat, den dürfte gern behalten, wenn wir die Kirche liturgisch nutzen dürfen. Und in diesem Arrangement zahlt immerhin der bayerische Staat 2006 28 Millionen Baulasten für katholische Kirchen. Sind 28 Millionen, ne? Danke. Mir kommt teilweise die Zahl selber auch wirklich so riesig groß, dass ich denke, also ich verlese mich jedes Mal oder sowas. Ich muss es dann doch ausschreiben. Und jetzt können wir etwas Schönes machen, was ich vorhin schon sagte. Die 7 Bistümer und der Freistaat Bayern sind deckungsgleich in ihren äußeren Grenzen. Und wir hatten vorhin im Haushaltsplan gesehen, dass alles das, was so der Staat auch finanziert, sich in den kirchlichen Haushaltsplänen gar nicht so unbedingt darstellt. Und das können wir jetzt einfach mal machen, indem wir mal zusammenzählen, was wird denn als staatlichen Zuwendungen in den kirchlichen Haushalten der Landeskirche Bayern, also der evangelischen Landeskirche und der 7 Bistümer ausgewiesen, und kommen in Euro auf die Summe von 139 oder rund abgerundet 140 Millionen Euro, die in den kirchlichen Haushaltsplänen ausgewiesen werden als staatliche Zuschüsse und Staatsleistungen. Und jetzt habe ich in den Haushalt des Freistaates Bayern hineingeschaut, die das ja sehr differenziert darstellen, und geguckt, was zahlt der Freistaat Bayern ausdifferenziert, das ist sogar noch mehr drin, sondern was sie so wirklich ausdifferenzieren, an Staatsdotation, das hatten wir schon gesehen, 1803 die alten Verträge, Baulasten hatten wir auch gesehen, jetzt kommt da der Religionsunterricht, die Konfessionsschulen, die Anstaltsseelsorge, die Denkmalpflege und auch noch die Kindergärten, da wird eine Summe bezahlt von 602 Millionen an die Kirche und kirchliche Einrichtungen. Das heißt, in dieser konkreten Aufstellung werden 462 Millionen in den kirchlichen Haushaltsplänen nicht dargestellt. Das sind hier konkret 77%. Und deshalb sieht natürlich immer der Staatsanteil an den kirchlichen Haushalten erheblich geringer aus, als er tatsächlich ist. Jetzt komme ich mal zu einer Gesamtdarstellung. Das war auch von meiner Recherche vor ein paar Jahren das Hauptelement. Und zwar Zuwendungen aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen und Mitglieder. Das ist nun wirklich unser Geld, was da bezahlt wird. Und es wird unterteilt in direkte staatliche Zuwendungen und indirekte. Wir fangen mal mit den direkten staatlichen Zuwendungen an. Und das sind damals in diesem Jahr die Dotationen, die wir ja schon hatten. Hier ist es normal 414 Millionen Euro. Die Kommunaldotation gibt es ja auch noch. Die Gemeinden zahlen ja auch Geld. Das sind aber 50 Millionen Euro. Die könnten ja abgelöst werden, könnte man sagen. Und da gibt es ein schönes Beispiel, dass eine Gemeinde in Bayern hat ein sogenanntes Kornreichnis vertraglich geregelt, 1823 oder sowas. Und zwar muss die Gemeinde jedes Jahr den Gegenwert von 3 Scheffel Gerste an die Kirchengemeinde zahlen. Hat heute einen Wert von, es war glaube ich 130 Euro. Und da hat dann der Bürgermeister gesagt zum Pastor, das ist ja irgendwie alle Pille-Palle, ne? Da können wir das nicht mal irgendwie, ich gebe dir 500 und dann ist gut, ne? So. Und da hat dann der Pastor gesagt, ich trage es mal dem Bistum vor. Und das Bistum hat dann einen Bescheid geschickt, für die Zahlung von 30.000 Euro wären sie bereit, auf diesen Titel zu verzichten. Denn wenn man jetzt Zins und Zinseszins und Zinseszins und Zinseszins und das über 200 Jahre rechnet, in solchen Dimensionen Denkkirche, dann ist das, was ihnen fehlen wird. So einfach ist die Möglichkeit, Vertragsvereinbarungen zwischen Staat und Kirche abzulösen. Also so gut wie unmöglich. Es sei denn, es wäre der politische Wille da, es zu tun, dann wären diese Berechnungen eh alle völlig hinfällig. Diese erste Summe, die ich 1803 nenne, weil es alte historische Vereinbarungen sind, eben auch diese Baulasten, sind rund 486 Millionen Euro. Da kommt wirklich die zweite Teil, die spezielle Seelsorge. Und alle drei Seelsorgebereiche, die dort benannt sind, sind in der Finanzierung durch den Staat verfassungswidrig. Denn im Grundgesetz steht drin, zum Beispiel bei der Anstaltsseelsorge, dass den Kirchen der Zutritt zu gewähren sei, aber nicht, dass der Staat es zu bezahlen hätte. Die Militärseelsorge, dass der Staat davon, ich glaube, 98% bezahlt, die Kirche zahlt ganz, also minimalste Eigenbeiträge, beruht eben darauf, Konrad Adenauer wollte die Wiederaufrüstung für die Westintegration. Er wollte, das erinnert ein bisschen so an das Konkordat 1933, die Opposition der Kirchen, also einkaufen, und dafür wurde die Militärseelsorge vom Staat finanziert. So, eine Hand wäscht die andere ein bisschen, so könnte man sagen. Das ist die Zwischensumme, spezielle Seelsorge, ist nicht ganz so viel, aber immerhin doch 41 Millionen. Jetzt kommt die dritte Rubrik, die nenne ich mal Mission, denn diese Einrichtungen, kirchlichen Einrichtungen, haben aus kirchlicher Sicht eindeutig die Aufgabe zu missionieren. In Bayern muss das, glaube ich, nicht ganz so explizit gesagt werden, weil das deutlicher ist. Im nördlichen Missionsgebiet, da steht über jedem evangelischen Kindergarten explizit mit Gott groß werden. Auf jedem Vertrag, den Sie als Eltern mit der Kirchengemeinde schließen für einen Kindertagesplatz, steht oben vierfarbig mit Gott groß werden. Das sind die Kindergärten, die kosten insgesamt zusammen ungefähr 2,5 Milliarden, die Schulen, der Religionsunterricht, die Jugendhilfe, Ausbildung des Nachwuchses, Zuschüsse zu Hilfs- und Missionswerken, kulturelle Betreuung, Zuschüsse für kirchliche Büchereien und Auslandsarbeit. Und diese Zwischensumme Millionen hat im Jahr 2000 7 Milliarden gekostet. 7 Milliarden. Und dann kommt noch so ein bisschen Kleinkram, den ich unter Diverses zusammengefasst habe, wo man einfach sieht, wirklich, in welche Pötte und in welchen Kram überall wirklich, also Staatsgelder fließen, also der Einfallsreichtum der Kirchen ist also doch sehr, sehr vielfältig. In die Denkmalpflege, Bauzuschüsse, nochmal Kirchentage, Bußgelder, die an Kircheneinrichtungen abgetreten werden, ABM-Aufwendungen in Kircheneinrichtungen, die staatlich finanziert werden. Transfer als Beispiel, Fairtrade, kriegt auch staatliche Zuschüsse, ist ein evangelisches Unternehmen für die Jugendarbeit. Öffentliche Stiftung, Krankenhausbau, weltliche Orden, zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge der Johanniter werden alle staatlich finanziert, weil die ja Noteinfalleinsätze fahren. Und auch der Zivildienst in konfessionellen Einrichtungen, da die staatlichen Leistungen gerechnet sind, nochmal 2,1 Milliarden. Also gar nicht mal so riesen viel, aber eben sehr einfallsreich. Jetzt kommen wir auf den zweiten Teil, Verzicht auf Einnahmen. Da könnte man ja sagen, na ja, Gott, worauf ich verzichte, das habe ich ja nicht, habe ich auch nicht bezahlt. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig entschieden, dieser Verzicht auf Einnahmen ist so zu sehen, dass es nicht gezahlte direkte Leistungen sind, denn wenn diese Einnahmen erhoben werden würden, müsste der Staat sie durch Zuschüsse ausgleichen. Das war die Absetzbarkeit der Kirchensteuer, die wir schon hatten, eine Sonderausgabe 3,47 Milliarden. Die Steuerbefreiung der verfassten Kirche, die Kirche zahlt keine Steuern. Ich habe es mal versucht, so über den Daumen zu peilen, 2,6 Milliarden. Dann die Steuerbefreiung der konfessionellen Krankenhäuser, der staatliche Einzug der Kirchensteuer. Der spart den Kirchen ja die ganzen Kirchensteuerämter. Machen ja alles die Finanzämter für zwischen 1,5 und 4%. In Bayern übrigens wird ja auch die Kirchensteuer auf Einkommen von Kirchensteuerämtern eingezogen. Denn da fängt der Bereich des Zinsens an. Wie viel zahlt der freiwillig, wann kappen wir und was kriegen wir trotzdem und so alles. Nur den einfachen Leuten wird es von der Steuerkarte direkt abgezogen. Dann die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden und von Schulgeld. Das alles summiert sich nochmal auf ungefähr 10,2 Milliarden. Und wenn wir beides zusammenrechnen, dann sind es 19,96 Milliarden im Jahre 2000. Die aus Steuergeldern für kirchliche Einrichtungen, Kirchen und Kirchenmitglieder aufgewendet wurden. Und jetzt gucken wir uns mal etwas an, wo man sagt, wie sieht das in den Bundesländern aus? Und ich habe dafür mal eine kleinere, also eine Größenordnung zusammengestellt, weil den Bundesländern kann man natürlich nur einen Teil der Zahlungen zuordnen. Aber die Zahlen, die man zuordnen kann, die habe ich dann mit den Einwohnerzahlen, also in Kontrast, also im Vergleich gesetzt. Und deshalb sind hier die D-Mark pro Kopf nur für diese Zahlen, die sollen uns jetzt nicht interessieren, sondern nur der Rangplatz in der Frage, wo steht Bayern? Im Norden schreien alle auf Platz 1! Und wir wissen das inzwischen, weil wir drauf geguckt haben, Bayern steht auf Platz 4. Auf Platz 1, ich muss selber gucken, steht Nordrhein-Westfalen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich zum Beispiel, dass Johannes Rau, unser früherer Bundespräsident, der ja mal Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war, in seinem Amt immer Bruder Johannes genannt wurde. Es gibt eine alte Tradition der Rheinischen Republik, die ja von Konrad Adenauer begründet wurde, nannte sich dann etwas später Bundesrepublik Deutschland. Und in NRW ist das noch ganz deutlich, zum Beispiel im konfessionellen Bereich sind 60% aller Krankenhäuser Caritas-Krankenhäuser. Also Sie haben in Nordrhein-Westfalen kaum eine Chance, ein Krankenhaus zu finden, das nicht in kirchlicher Hand ist. Den zweiten Platz nimmt immerhin Rheinland-Pfalz ein. Das wussten wir schon. Rheinland-Pfalz ist eben doch zutiefst also katholisch, obwohl es schon seit lange, lange Jahren eine SPD-Ministerpräsidentin hat. Und deshalb ist es ja nicht verwunderlich in der Diskussion um die Kirchensteuer, als man überlegte, diese Annexsteuer, was wir gesehen hatten, wie schlimm das für die Kirchen ist, es geht immer so alles abwärts und so weiter, weil ja auch der Staat darauf ausgelegt ist, nach europäischer so Veränderungen, die direkten Steuern zu reduzieren und die indirekten Steuern zu erhöhen. Das ist so ein genereller Trend so in der Steuerpolitik in Europa. Und das könnte natürlich für die Kirchen überhaupt nicht interessant sein, so eine Regelung. Und da hat dann Kurt Beck, ein Sozialdemokrat, vorgeschlagen, die Kirchensteuer an die Bruttolöhne zu koppeln. Denn die Bruttolöhne werden wohl hoffentlich auch in Zukunft steigen. Aus welchem Bundesland er kommt, da weiß man, der ist zwar Sozialdemokrat, aber was sagt das schon? Das dritte Bundesland in dieser Reihenfolge ist dann Thüringen, was uns nicht verwundert, weil wir diesen Ministerpräsidenten dort schon mehrfach gehört haben, der ja auch doch immerhin der Meinung ist, dass die Kreationisten, also dass die Schöpfungsgeschichte an thüringischen Schulen gelehrt werden sollte oder sowas. Aus. Das ist also nicht verwundert. Dann kommt Baden, dann kommt Bayern und danach gleich Baden-Württemberg. Also seien Sie getröstet, Bayern ist zumindest, was die offiziellen Zahlungen anbelangt, nicht das sozusagen kirchenfreundlichste Land. Da könnte man natürlich dagegen einwenden, das brauchen die ja gar nicht, das funktioniert von ganz alleine. Sowas, ja. Das sei dahingestellt. Sowas. Und wenn man das mal bildlich so zusammenfassen will, wie das Verhältnis Staat-Kirche aussieht, da habe ich eine schöne amerikanische Grafik gefunden. Eine Frau, die ihren Mann herzlich umarmt, ganz liebevoll. Der Mann droht dran zu ersticken und die Frau, Sie können es lesen, Church ist die Kirche und der arme Mann, die Zunge raushängt, das ist der Staat. So, das war die erste Abteilung, jetzt kommen wir zur zweiten Abteilung. zur wahren Nächstenliebe, der Arbeit bei Caritas und Diakonie. Oder die Legende von der kirchlich finanzierten Wohlfahrtspflege oder von der Heilskirche zur Sozialkirche. Viele meiner Generation, die Jüngeren unter uns vielleicht nicht mehr, erinnern sich noch 1960 an die Gemeindekrankenschwester. Die kam nach Hause, machte die Spritzen und fuhr mit dem Motorrad. Und wenn es ganz modern war, fuhr sie auch schon ein Goggomobil. Waren normalerweise Nonnen oder wenn sie evangelisch waren, Diakonissen. Tag und Nacht im Einsatz, bei jedem Wind und Wetter, ob Sommer oder Winter. Das war oder ist das, was eigentlich das Bild von Caritas und Diakonie sehr geprägt hat. Die tätige Nächstenliebe vor Ort in den Familien wird auch wirklich Frauen, die, was ich immer alles lese und gehört habe, Vorbilder an Freundlichkeit, an Geduld, an Zuwendung waren. Da hat keiner über Seelsorge gesprochen. Das war einfach so, dass man miteinander reden konnte. Und nun kam 1961, also ungefähr im gleichen Jahr dieser Bilder, kam in das Sozialgesetzbuch 8 heute, damals Kinder- und Jugendhilfe, in Paragraph 4 der Absatz 2, und der heißt, soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. So ein bisschen komplizierter Satz, aber ganz einfach die Aussage, wenn immer ein freier Träger, und man muss dazu wissen, dass von den freien Trägern 80% Caritas und Diakonie sind, also das ist im Grunde, man hätte auch gleich schreiben können, wenn die Kirchen eine Einrichtung eröffnen wollen, hat der Staat sich zurückzuziehen. Die Kommune ist dann nicht mehr berechtigt, da hat es dann Serien von Verwaltungsurteilen gegeben, dass die Kommune, das Land, diese Einrichtung schließen muss, wenn ein freier Träger eine Einrichtung dieser Art betreiben will. Das war so eine Art Freifahrtschein, alles zu übernehmen, was man wollte, und das, was man nicht wollte, auch dann den Kommunen zu überlassen. Und das hat zur Folge gehabt, wenn man die Mitarbeiterzahlen anschaut, der Caritasverband hatte 1960 137.500 Mitarbeiter und aktuell 499.000, also rund eine halbe Million Mitarbeiter. Das Diakonische Werk hatte 1975 175.000 Mitarbeiter und heute 452.000 Mitarbeiter. Das heißt, in kirchlichen Diensten arbeiten nach den Statistiken von Caritas und Diakonie 950.300 Mitarbeiterinnen. Es sind überwiegend Frauen. Die Zahl ist sogar noch größer, als sie hier steht. Und da bin ich auch noch zufällig drauf gekommen, weil ich hatte in einer Gesamtübersicht auch noch mit Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer und Rotem Kreuz als Vergleichszahlen bei der Arbeiterwohlfahrt angefragt, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Deutschland? Und dann sagte dann der Pressesprecher, das weiß ich nicht. Bei solchen Fragen rufe ich immer die für uns zuständige Berufsgenossenschaft an. Ich sagte, hoppla, gibt es eine Berufsgenossenschaft? Ja, klar, für Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege. Und das waren dann etwas schwierige Verhandlungen, bevor die mir die Zahlen herausgegeben haben. Und dann wusste ich auch, warum da etwas sehr zögerlich war. Ich musste einen schriftlichen Antrag stellen. Und das hat dann 4 Wochen gedauert, bevor ich dann die Zahlen bekommen durfte und so weiter. Tatsächlich werden bei Caritas und Diakonie nicht 950.000, sondern 1,3 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Weil Caritas und Diakonie zählen alle Auszubildenden nicht mit, alle Honorarkräfte nicht mit. Also alle, sie zählen nur die unbefristet Beschäftigten. Und wenn man dann noch zusammenzählt, was zum Beispiel im Kolpingwerk beschäftigt ist. Das Kolpingwerk ist auch eine Einrichtung, also Sozialeinrichtung der katholischen Kirche, aber eben nicht Mitglied des Caritasverbandes. Kolping hat eine ganz andere Geschichte und die haben wir kein Interesse daran. Die arbeiten zwar zusammen und so weiter heraus, aber sie werden organisiert nicht bei der Caritas. Und wenn man das alles mal so zusammenzählt, was noch im konfessionellen Bereich so unterwegs ist, sind es ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, die bei konfessionellen Trägern beschäftigt werden, dem dortigen Arbeitsrecht, dem Tarifrecht und so weiter unterworfen sind. Und das heißt, wenn man diese Zahlen sieht, da sind die Marktanteile, die die Kirche in Deutschland hat, bei Alten-, Wohn- und Pflegeheimen sind es 42%, in der Kinder- und Jugendhilfe ohne Kita 36%, bei Kindertageseinrichtungen ebenfalls 36%, bei Krankenhäusern im Bundesdurchschnitt 31%, nur in Nordrhein-Westfalen sind es so übermäßig viel. In der stationären Suchthilfe 45% aller Einrichtungen und bei den Werkstätten für behinderte Menschen sind es sogar 85% aller Einrichtungen, die von Caritas und Diakonie betrieben werden. Da wir uns heute Abend mit dem Thema Kirche und Geld beschäftigen wollen, ist dann natürlich die Frage, wer zahlt's? Und das ist das Ergebnis einer sehr aufwendigen und sehr zeitintensiven Recherche für die verschiedenen Bereiche, den Umsatz, den Anteil von Caritas in Diakonie und die sogenannte Kirchenquote zu ermitteln. Kirchenquote ist also das, was die Kirchen zu den Kosten dieser Einrichtungen dazu beitragen, also zu finanzieren. Und es gibt im Grunde nur drei große Bereiche, in die die Kirche in der Finanzierung hineingeht. Das ist, sind einmal die schon immer hinlänglich bekannten Kindertageseinrichtungen, wo sie mit in die Finanzierung hineingeht. Dann ist es die Verbandsarbeit, denn 1,5 Millionen Menschen wollen verwaltet werden. Da braucht es auch Staatsgelder, aber auch dann Kirchengelder. Und das dritte ist die Beratung. Bei der Beratung zum Beispiel könnte man sagen, das ist doch toll, dass Caritas Diakonie niedrigschwellige Angebote eingerichtet haben, um es Menschen, die Furcht haben, zu staatlichen Stellen zu geben, denen zu ermöglichen, in Beratungsdienstleistungen zu gehen. Da muss man mal gucken, was teilweise aber vor Ort passiert, denn die stationären Einrichtungen wie Suchtkrankenhilfe, Krankenhäuser etc., die werden ja staatlich finanziert. Kein konfessionelles Krankenhaus geht für Grundkosten, jeder Art Betriebskosten, irgendeinen Cent der Kirchensteuer hinein. Die werden genauso finanziert wie jedes staatliche Krankenhaus auch. Und zum Teil zumindest, haben diese Beratungsdienste die Aufgabe, die Ratsuchenden, wenn sie denn stationär aufgenommen werden müssen, in die dahinterliegenden konfessionellen Einrichtungen zu schleusen. Nicht, dass ein evangelischer Drogenabhängiger etwa bei der Caritas landet oder ein katholischer Kranker in einem evangelischen Krankenhaus oder sogar beim paritätischen, das wäre unvorstellbar. Und deshalb legt die Kirche natürlich auch Wert darauf, dass diese Beratungsdienste ausgebaut sind, um eben so ein bisschen, ich sage immer, wie so ein Flaschenhals. Und in den Kindertageseinrichtungen, wir hatten ja schon gesagt, Missionseinrichtungen, werden die zukünftigen Kirchensteuerzahler erzogen. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, dann hat dieser Gesundheitssozialbereich ein Volumen von rund 105 Milliarden Euro. Caritas und Diakonie haben daran einen Anteil von 37 Milliarden Euro und die Kirche zahlt 828 Millionen als Kirchenquote. Und wenn ich jetzt noch, das sind 2,2%, und wenn ich das jetzt nochmal rechne, was ich nicht habe erfassen können, weil es dann noch wirklich aufwendiger alles gewesen wäre, dann ist es ungefähr ein Volumen von 44,5 Milliarden Euro, die Caritas und Diakonie jedes Jahr brauchen und auch umsetzen. Und davon zahlt die Kirche dann nur noch 1,8%. Das, was die Assunta Tamuleo schon angedeutet hatte. So. Jetzt gehen wir mal etwas genauer. Ich muss Sie da ein bisschen nerven, denn wir müssen so, sagen wir mal, ein bisschen so auf den Grund gehen, wenn wir schon hier so versammelt sind und bereit waren, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wie sieht denn das aus mit der Finanzierung aus den Kirchengeldern? Wie setzen sich denn diese 828 Millionen zusammen? Und dann gehen wir mal wieder zurück, gedanklich auf die Einnahmen am Anfang. Was waren denn Kirchensteuergeldern? Denn die These ist ja, diese Einrichtungen werden aus Kirchensteuern finanziert. Und deshalb braucht die Kirche auch die Kirchensteuern so dringend. Und wir hatten gesehen, Kirchensteuer sind nur 43% und sogar noch sinkend. Da man dem Euro ja nicht ansehen kann, ob er aus der Kirchensteuer, aus sonstigen Einnahmen kommt, müssen wir jetzt also das, was die Kirche finanziert, die 828 Millionen, unterteilen in das, was aus den sonstigen Einnahmen finanziert wird und das, was aus der Kirchensteuer finanziert wird. Ist zu kompliziert oder ist zu verstehen? Also von diesen 828 Millionen werden 465 Millionen Euro aus den verschiedenen Einnahmen finanziert. Und jetzt kommen wir darauf, dass ungefähr 343 Millionen Euro von den Mitarbeitern in diesen kirchlichen Einrichtungen an Kirchensteuern bezahlt wird. Und das ist einer der Gründe, warum die Kirchen auch so großen Wert darauf legen, dass nur Mitglieder der Kirchen in ihren Einrichtungen arbeiten, weil von denen bekommen sie auch die Kirchensteuer. Und das ist dann ein Rest von 21 Millionen, geht aus der allgemeinen Kirchensteuer hinein. Insgesamt sind es also 1,1%, die aus den allgemeinen Geldern bezahlt werden und nur noch 0,7% aus der Kirchensteuer. Denn das ist sozusagen ein sich selbst drehender Kreis. Was dort an Kirchensteuern eingenommen wird, fließt auch in dieser Größenordnung wieder zurück. Das heißt, der Kirchensteueranteil ist also minimals, der dort hineinfließt. Dass das nicht untypisch ist insgesamt in der Finanzierung, kann ich Ihnen hier noch einmal zeigen. Das sind die Einnahmen des bischöflichen Hilfswerks Miserio. Bischöfliches Hilfswerk ist sehr plausibel, erweckt ja den Eindruck, soll es ja auch tun, deshalb wird es ja so genannt, dass die Bischöfe dort aus ihren Vermögensbeständen das Geld hineingeben, um den Armen der Welt zu helfen. Tatsächlich sind 54% Steuergelder vom Entwicklungshilfeministerium, 38,7% sind Spenden von gutwilligen Menschen und 7,3% sind tatsächlich Gelder der Kirchen. Und dieser Anteil ist auch jetzt aktuell, ich bin nicht mehr dazu gekommen, 2005 darzustellen, noch weiter gesunken. Nun konnte man natürlich sagen, was juckt's, soll die Kirche doch machen, was sie will. Was interessiert uns denn das? Aber uns interessiert es in der Form, weil die Kirche ja mit ihrer Aussage, mit der Kirchensteuer finanzieren wir unsere sozialen Einrichtungen, doch praktisch eine sehr gute gesellschaftliche Position hat. Und die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, FOWID, hat in voriges Jahr die Frage gestellt, also über Forsa, ein Meinungsforschungsinstitut: Die Kirche unterhält mit den Mitteln aus der Kirchensteuer ja auch viele soziale Einrichtungen. Einmal angenommen, die Kirche würde von den Einnahmen aus der Kirchensteuer nur einen sehr geringen Teil oder gar nichts für soziale Zwecke ausgeben. Das wissen wir ja, dass das der Fall ist. Die Befragten wussten das ja nicht. Wäre das für sie persönlich ein Grund, aus der Kirche auszutreten, oder wäre das für sie kein Grund? Gefragt wurden nur Kirchenmitglieder. Die Antworten sind, dass rund 47% der Befragten aus der Kirche austreten würden, wenn sie wissen würden, was sie jetzt wissen. Dass nur ein sehr geringer Teil der Kirchensteuer für soziale Aufgaben aufgewendet wird. Zwischen evangelischen und katholischen gibt es da gar keinen so großen Unterschied. Es gibt aber, das fand ich sehr spannend, einen Unterschied, dass die Jüngeren sogar zu 61% sagen, sie würden aus der Kirche austreten, wenn es so wäre, dass die Kirche nur einen sehr geringen Teil aus der Kirchensteuer finanziert. Und je älter die Menschen werden, umso gleichgültiger ist ihnen das eigentlich, was mit der Kirchensteuer passiert. Denn das Ganze spielt auch noch in einer Gesellschaftssituation wirklich eine Rolle, in der zum Beispiel, wenn wir uns mal die Konfessionszugehörigkeiten angucken, 1960 hatten wir im Grunde nur zwei große Bereiche. 45,5% der deutschen Bevölkerung war katholisch, 51,1% war evangelisch und 3,5% sonstige. So. Im Jahr 2004 hat sich das total verändert. Es gibt drei gleich große Gruppen: eine katholische Gruppe, eine evangelische und eine konfessionslose Gruppe, die inzwischen sogar im Jahre 2004 die nur evangelischen und nur katholischen überrundet haben. Natürlich, das ist natürlich jetzt meine Darstellung, natürlich haben die beiden Kirchen noch die Mehrheit der Weltanschauungsmitglieder in Deutschland. Sie haben immer noch 32%, ja, und die Konfessionslosen haben 32%. Das ist aber ein Prozentsatz, dass die Kirchen pro Jahr ungefähr 0,6-1% ihrer Mitglieder verlieren und die Konfessionslosen das gewinnen. Man kann ja ungefähr rechnen, wenn das so der Fall ist, dass sie ungefähr 0,8 im Durchschnitt verlieren, dann sind es, also haben sie jetzt noch 62%, dann bis 50%, das ist so die magische Grenze, sind das 12%. 0,8 braucht es also ungefähr 15 Jahre, bis die Kirchenmitglieder unter 50% sinken. Und 15 Jahre, das erlebe ich noch. Und was auch wirklich das religiöse Milieu anbelangt, wo man sagt, es wäre in Ordnung, wenn Caritas und Diakonie auch so in diesen Größenordnungen diese Angebote hätten. Auch das Prinzip, je ländlicher, je konfessioneller und je also sogar ausschließlicher und so weiter und nur die Großstädte immer mehr Oasen auch für Konfessionslose darstellen als etwas, wenn sich auch die Milieus nicht verändert hätten. Und das Zweite, was vielleicht noch viel spannender ist für mich, das sind Geburten und Religionszugehörigkeiten der Eltern, Mütter im Jahre 1960. Da sah es so aus. Es gibt, wie schon bei den Konfessionszugehörigkeiten, im Prinzip nur drei große Gruppen. Beide sind katholisch, das hatten wir ja schon gesehen, die religiös homogene. Beide sind evangelisch mit zusammen ungefähr 37-38%. Und die Mischehen mit 16%. Und da gibt es noch so einen kleinen Rest da oben, die nicht-ehelichen Geburten oder vielleicht sogar die gar keine Religion hatten. Und 2003, ein bunter Kranz von verschiedensten Religionszugehörigkeiten, wo man sagen kann, zumindest in der Frage, wer liebt wen und wer macht mit wem ein Kind, ist die Frage, bist du katholisch oder evangelisch, offensichtlich immer weniger wichtig geworden. Denn zum Beispiel beide katholisch sind nur noch 16% aller Kinder, beide evangelisch, ich muss mal gucken, wo haben sie denn, sind 12%, beide konfessionslos sind immerhin schon 11%. Beide islamisch ist auch klar. Und was natürlich extrem oder ganz groß angewachsen ist, das ist der ganze so linke, das Viertel links oben, das sind die nichtehelichen Geburten. Das heißt, immer mehr auch Paare verzichten auf die kirchliche Trauung oder auch auf die Heirat überhaupt und dann auf die kirchliche Trauung. Es werden zum Beispiel von allen Eheschließungen in Deutschland aktuell nur noch 29% kirchlich getraut. Und zwar 15% aller Eheschließungen evangelisch und 14% katholisch. Bei diesen katholischen Zahlen spielt sicherlich eine Rolle, dass eben geschiedene Leute eben nicht wieder heiraten können und deshalb die katholische Kirche sich selbst im Wege steht, weil sie ihre Milieus eigentlich selber auch kaputt macht. Und wenn ich diesen Bereich mal zusammenfassen will, so wie das alles so funktioniert, da gibt es einen sehr schönen Spruch, den mir die Mitarbeiter einer der größten evangelischen Fürsorgeeinrichtungen im Norden Deutschlands mal gesagt haben. Bethel bietet Barmherzigkeit gegen Bares. Ich danke Ihnen.